Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream.
Ediths Blick fiel auf die Wand. Dicht an dicht hing sie voll mit Dokumenten, Blättern und Fotos. Wie eine visuelle Reizüberflutung stürzte in diesem Moment die chaotische Sammlung über sie herein. Was weiß Adi? Stand in großen Lettern in Simons unnachahmlicher Handschrift quer auf einem weißen Blatt. Sie wollte begreifen, die Auszüge aus Stadtplänen, die vielen Fragezeichen, Ausrufezeichen. Wie lang hatte Simon gebraucht, um all das zusammenzutragen? Plötzlich kam sie sich wie eine Ermittlerin in einem Kriminalfall vor, verloren ohne die Erklärungen ihres Vaters, der selbst Fragen gehabt haben musste. Was weiß Adi? Ihre Tante? Eine Zeugin? Wovon? Von welchem Sachverhalt? Sie las die Zahlenfolge auf dem Blatt mit Simons Handschrift. Kein Zweifel, hierbei handelte es sich um eine Telefonnummer und zwar aus Deutschland. Apotheke Wagner, Fellbach. Fellbach lag neben Stuttgart, knappe 100 Kilometer von Ediths Wahlheimat Baden-Baden entfernt. Sie trat etwas zurück, dann wieder näher heran und entfernte das Papier. Darunter verbarg sich ein Zeitungsartikel. Spaziergänge durch das Marais vor der deutschen Besatzung, als das Marais noch jüdisch war. Vor einem Ledergeschäft posierte auf einem historischen Foto eine junge Familie. Unter der gewölbten Markise stand in geschwungenen Lettern Article de Maroquinerie, Atelier de Retouche, Samuel Altmann. Lederwaren und Änderungsschneiderei, Samuel Altmann, Rue de Rossier, Paris. Edith überflog die Worte, ohne den Inhalt zu erfassen, denn ihr Blick kehrte immer wieder zu dem Foto zurück, das sie nahezu elektrisierte. Eine Frau, ein Mann, ein Kind. Sie starrte auf das markante Gesicht der jungen Frau. Verwirrt suchte Edith nach einem Zusammenhang, einer Chronologie, denn ihr war, als blicke sie in ihr eigenes, nur einige Jahre jüngeres Gesicht. »Wer bist du?«, fragte sie leise, und ihre Stimme wirkte fremd, so fremd wie die Unterlagen an der Wand. Noch einmal las sie den Artikel. Von Krakau nach Paris, im Glauben an eine bessere Zukunft, waren der polnische Jude Samuel Altmann und Helene Wagner einst nach Paris gekommen. Dort kam 1939 Söhnchen Simon zur Welt. Gemeinsam betrieb das Paar ein Geschäft im Pariser Marais. Das Foto zeigt die junge Familie im Herbst 1939, bevor die Deutschen kamen. 1939, das Geburtsjahr ihres Vaters. Die Namen Altmann oder Wagner waren im Haus Mercier niemals gefallen. Erneut las Edith Simons Notiz. Apotheke Wagner, Fellbach, die Telefonnummer. Gleich neben dem Artikel hing die Kopie einer Liste. Mühsam entzifferte Edith die verblichene Überschrift. Liste des Israélites étrangers, Liste des Deportations. Eine Liste der Deportationen ausländischer Juden, Paris 1942. Dort aufgeführt Samuel Altmann, Geburtsort Krakau, Nationalität polnisch. Die historischen Daten der Besatzung durch die Deutschen hatten sich ihr als Französin, die seit Jahrzehnten in Deutschland lebte, ins Gedächtnis eingebrannt. Am 16. und 17. Juli 1942 hatte die Pariser Gendarmerie auf Geheiß der Deutschen ausländische und staatenlose Juden in Paris grundlos festgenommen und sie in der Radsporthalle von Paris eingesperrt. Von dort aus waren über 13.000 Juden nach Auschwitz deportiert und ermordet worden. Mehr als 3.000 Juden waren vorher untergetaucht, da sie rechtzeitig gewarnt worden waren. Der Jude Samuel Altmann war im Juli 1942 deportiert worden. Wer war Samuel Altmann? Was hat dich vor deinem Tod bewegt, Papa? Fragte Edith tonlos mit ihren Lippen. Langsam fuhr sie über das Zeitungspapier. Die Frau auf dem Foto erschien ihr so vertraut. Wer bist du, Helene Wagner? Und das Kind, das den Namen Simon trägt, ein Name unter tausenden anderer Kinder, die in jene Zeit hineingeboren waren. Es muss gar nichts heißen. Und doch, könnte das Kind auf deinem Arm, Simon, mein Vater sein? Edith fröstelte bei dem Gedanken an die Zusammenhänge. Es schmerzte sie, dass ihr Vater mit seinen Fragen ins Grab gegangen war. Sich niemandem mehr hatte anvertrauen können. Langsam ließ sie sich auf den Schreibtischstuhl gegenüber der Wand sinken. Die Gesichtszüge der Frau auf dem Foto ließen sie nicht los, gaben ihr keinen Raum für Ausflüchte. Ihr war, als blicke sie in ihr eigenes Gesicht. Ja, Edith war diese Frau in einem dunklen Kleid mit Spitzenkragen. Sie war diese Frau mit dem gelockten Haar. Selbst das Lächeln war verblüffend ähnlich. Edith sah sich selbst, als werfe sie einen Blick in ein Leben, von dem sie nichts gewusst hatte. Sie wünschte, sie würde das alles nur träumen, aufwachen und weitermachen wie bisher. Küsschen rechts, Küsschen links, mit frischen Croissants in den Zug steigen, mit ihrem Mann zu Abendessen und ihren Alltag zwischen Baden-Baden und Paris einfach fortsetzen. Das Foto, es wurde ihr schmerzhaft bewusst, ging sie etwas an. Es bedeutete etwas Grundlegendes. Erst recht nach dem Tod ihres Vaters. Sie war es ihm schuldig, nicht darüber hinwegzugehen. Es folgt ein Auszug aus der Erzählperspektive von Lilo. Krakau 1941. Wie geht es dir in Paris, Schwesterherz? Befragte Lilo am Abend hinter verschlossener Tür ihres Mädchenzimmers ein Foto, das sie aus ihrem Geheimversteck unter ihrer Matratze hervorgeholt hatte. Lange betrachtete sie ihre schöne Schwester und deren Angebeteten. Auf dem Arm trug Helene, ihr süßes Geheimnis, einen Säugling vor der Basilika Montmartre in Paris. Das Bild stammte aus dem Jahr 1939, wenige Monate, bevor die Deutschen nach Krakau gekommen waren. Er sah gut aus, der Mann, dessen Namen Helene nicht preisgab. Nur den ihres kleinen Sohnes, den hatte sie verraten. Das ist unser kleiner Simon. Aber es ist besser, du weißt so wenig wie möglich, hatte Helene geschrieben. Versteck das Foto, wirf den Brief weg und bitte Lilo, kein Wort zu den Eltern. Lilo war nicht dumm. Sie konnte eins und eins zusammenzählen. Irgendetwas stimmte mit dem dunkelhaarigen Mann nicht. Außerdem hatte Helene nichts von einer Heirat gesagt. Helene war nun schon seit 5 Jahren weg und Lilo hatte irgendwie weitergemacht. Ihr fehlte eine Eigenschaft, die ihrer Schwester in die Wiege gelegt worden war. Etwas, das die Menschen sofort in ihren Bann zog, sich in deren Gedächtnis einbrannte. Trotz ihrer Unterschiede hatten die Schwestern immer zusammengehalten, als teilten sie das Geheimnis um das, was jede von ihnen unverwechselbar einzigartig machte. Helene, die Impulsive, die mit ihrem Lachen und ihrer Unbeschwertheit jene Menschen, die sie liebte, überschütten konnte. Lilo hingegen beobachtete, wo Helene ihre Liebe verschleuderte, als traue sie ihren eigenen Gefühlen nicht und schon gar nicht denen ihres Gegenübers. Für sie war die Welt voller Stolperfallen. Für Helene barg sie eine Fülle an Überraschungen und sich öffnenden Türen, die direkt ins Paradies führten.
Wir freuen uns, dass Bettina Storks heute bei uns ist und über ihren Roman Die Schwestern von Krakau spricht. Bettina ist bekannt für ihre Romane auf 2 Zeitebenen. in denen ein Familiengeheimnis gelüftet wird. Im aktuellen Roman stehen sich zwei Schwestern aus Krakau gegenüber, die uns die Zeit des jüdischen Widerstands im Zweiten Weltkrieg näher bringen. Bettina Storz, schön, dass du zu uns in die 261. Sendung gekommen bist.
Schönen guten Tag, Heike. Ich freue mich, hier zu sein.
Ich habe also dein Buch gelesen und in deinen Romanen geht es ja immer im historischen Teil um Menschen, die unter der NS-Zeit zu leiden haben. Wieso wählst du immer wieder diesen dunklen Teil der Geschichte?
Ja, das ist irgendwie mein Steckenpferd geworden, weil ich mich da zum einen recht gut auskenne, weil ich es historisch sehr spannend finde. Im Übrigen finde ich es auch zurzeit hochaktuell, dass es Menschen gibt oder Schriftstellerinnen oder Schriftsteller gibt, die sich mit der Erinnerungskultur beschäftigen, weil das ist ja, was subtil letztendlich dahinter steckt, dass man einfach dieser Menschen oder dieser Zeit gedenkt, weil unter Umständen, wir sehen es ja vor allem rechts außen, ich wollte jetzt schon sagen, beim Rundumblick oder wenn wir nach links oder rechts gucken, nein, es ist rechts. Und daher finde ich, das werde ich auch dabei bleiben bei dieser Thematik, weil da gibt es noch so vieles zu erzählen.
Genau, ich finde das ja auch unwahrscheinlich wichtig, dass das nicht vergessen wird und womöglich der Fehler wiederholt wird.
Ja.
Ja, aber bislang in deinen Büchern ging es immer so um die Resistance in Frankreich. Und dieses Mal geht es ins Krakauer Ghetto, wie wir eben schon gehört haben. Was hat dich motiviert, diese polnische Besatzungszeit zu wählen?
Also witzigerweise, jetzt plaudere ich aus dem Nähkästchen, ist mein erstes Romanprojekt. Den Titel verrate ich nicht, weil ich mir den noch warm halten möchte, ob ich das vielleicht doch eines Tages publiziere. Also mein allererster Roman spielt tatsächlich in Krakau. Und das muss ich wirklich sagen, dass diese Stadt mich eigentlich inspiriert hat zu schreiben. Und ich war öfter in Krakau, weil eine gute Freundin von mir dort gelebt hat. Heute lebt noch eine weitere Freundin dort. Und die hat mir ihr Krakau gezeigt und ich war von der Stadt so fasziniert. Und als ich dann quasi sozusagen erlebt habe, dass, was ich mir jetzt geografisch gar nicht so vorgestellt habe, dass meine Mutter gerade mal 120 Kilometer entfernt von Krakau geboren ist, im Übrigen nicht weit entfernt von Auschwitz. Auch das Vernichtungslager Auschwitz liegt sehr nahe an Krakau, sind 66 Kilometer, die beiden Orte voneinander trennen. Und als ich dann so auf den Spuren meiner, praktisch der mütterlichen Vorfahren war, es ging mir dann so, dass ich so gespürt habe, es ist, als ob ich meine eigenen Wurzeln dort vorfinde. Und nun ist dieses Romanprojekt abgeschlossen gewesen, ich habe das aber nie publiziert. Und jetzt in meinem 10. Roman war es endlich soweit, dass Krakau ein prominenter Handlungsort sozusagen wird.
Ja, und wenn wir das so lesen, halt, war es ja dann tatsächlich ja auch wichtig so für die Menschen. Also dass dort in Krakau eben dann eben auch dieser jüdische Widerstand sich entwickelt hat. Und es ist ja ein zentrales Thema im historischen Strang bei dir. Wie wolltest du denn eigentlich das Bewusstsein für diese Aspekte der Geschichte schärfen und den Lesern näher bringen?
Gut, das wollte ich in allererster Linie durch die historisch verbrieften Geschehnisse. Ne? Es gibt ja zwei große Werke dazu oder authentische Werke dazu. Das eine ist von ein Buch von Tadeusz Pankiewicz, dem Apotheker, den ich in die Handlung aufgenommen habe, eine historische Figur. Und die andere historische Figur ist Gustav Dränger, eine der Köpfe des jüdischen Widerstands im Krakauer Ghetto. Diese Widerstandsgruppe nannte sich Akiba.
Genau, und wie bist du auf die beiden aufmerksam geworden? Weil ich lese ja auch sehr viel, aber die beiden sind mir noch nie irgendwie untergekommen.
Ja gut, das passiert dann, wenn man in der Recherche eintaucht. Also ich wusste von den beiden, bevor ich quasi in Krakau zum x-ten Mal war. Ich bin natürlich dann extra für das Buch nochmal oder für das Projekt, damals war es ja noch ein Projekt, hingefahren. Und dann war es wirklich so, dass ich hatte das Exposé und alles fertig. Der Stoff war auf jeden Fall schon von Heine angenommen. Und dann hat meine Heine-Lektorin gesagt, ihr ist aber schon klar, dass die beiden Figuren einen ganz, ganz wesentlichen Stellenwert bekommen können in deinem Roman. Und dann habe ich gesagt, ja, du hast eigentlich recht, das stimmt. Die beiden müssen in den Mittelpunkt. Und ich habe das ja dann so arrangiert, dass quasi meine Protagonistin der fiktiven Familiengeschichte, also eine der Schwestern von Krakau, Lilo Wagner, dass die quasi in die Apotheke von mir, von Schriftsteller Hand, eingeführt wurde und dort sozusagen die Nahtstelle bildet zwischen historisch belegtem Geschehen als Zeitzeugin und reiner Fiktion. Die Familiengeschichte ist im Prinzip eine reine Fiktion. Sie könnte aber eine von wenigen, es gab nicht viele, es gab 2% Volksdeutsche in Krakau zu jener Zeit, in der Besatzungszeit. Sie könnte eine von jener 2% vertretenen Familie der Volksdeutschen sein.
Genau, so liest sich das auch. Was ich mir auch Gedanken gemacht habe, wenn du jetzt vor Ort warst und hast recherchiert, spürt man heutzutage noch diese Atmosphäre von damals in bestimmten Gebieten oder ist das jetzt alles neuzeitlich?
Ja, Krakau ist eine wunderschöne Stadt. Krakau praktisch hat den Krieg überlebt, nahezu unzerstört. Die Gebäude sind geblieben. Es gibt noch vieles oder jetzt wieder vieles von dieser jüdischen Kultur. Allerdings muss man das mit einem sehr kritischen Blick betrachten, weil das natürlich auch so eine, ich sag mal, eine Marketinggeschichte ist. Ich will sagen, dass nach Schindlers Liste, den Film kennen vielleicht einige noch von Steven Spielberg, der wirklich sehr viel im Bewusstsein der Deutschen zumindest mal damals verändert hat, also den Blick auf diese Zeit stark geprägt hat. Leider stelle ich fest, dass den heute immer weniger Jugendliche kennen, diesen grandiosen Film. Und so, das war eigentlich der Zeitpunkt, es war in den 80er Jahren, wenn ich das richtig weiß, dass der Film auf den Leinwänden flimmerte. Und der hat eben das Interesse für Krakau, insbesondere für die Fabrik, die Schindler-Fabrik, die es ja gab, die es heute noch gibt. Heute ist das alles ein Museum. Und der hat den Blick eben schon geschärft.
Wenn du so viel über die Geschichte weißt, ändert sich eigentlich dann der Blick auf die Historie, wenn du so viele Fakten praktisch dann so aufnimmst?
Naja, sagen wir mal so, aus deutscher Sicht beschämt er mich jedes Mal gleichermaßen, der Blick auf die Geschichte. Ich dachte eigentlich in Paris, ich kenne mich ja recht gut aus mit der Besatzung in Paris, wo es noch relativ zivilisiert zuging. Aber ich dachte trotzdem, das ist von dem, was Menschen, anderen Menschen antun können, nicht groß zu toppen. Aber Krakau toppt vieles, das muss man wirklich sagen. Also Exekutionen auf offener Straße, Selektionen, übrigens vor den Augen dieser historischen Apotheke, die heute übrigens auch ein Museum ist. Also es beschämt eher. Also was mir vertraut ist.
Genau, und dieses Gefühl ist übrigens auch im Roman transportiert worden. Also man kann es eigentlich nicht glauben, gerade so, was du jetzt sagst von den Exekutionen auf diesem Platz, wo deine Figur praktisch zuguckt, halt wie dann einfach die Leute erschossen werden. Also da habe ich auch schlucken müssen.
Dazu kann ich übrigens noch was sagen, weil das war interessant, dass eine Lektorin meinte, sie würde davon absehen, ein Kapitel zu schreiben über die Selektionen. Und ich habe gesagt, ich habe mir das dann überlegt, ob ich das, weil es einfach so grauenhaft wäre, war die Argumentation, dass man das Grauen gar nicht beschreiben kann. Das hat ja eine Tradition, diese Idee ist ja eigentlich originär von Adorno, der nach Auschwitz gesagt hat, nach Auschwitz darf es kein Gedicht mehr geben, weil man angesichts des Grauens keine Sprache hat. Um zurückzukommen auf die Selektionsszenen, möchte ich sagen, ich hab dann lange drüber nachgedacht, will ich das meinen Lesern zumuten? Und ich habe mich dafür entschieden, ja. Weil ich gesagt habe, das, was Lilo sieht, aus sozusagen meine Zeitzeugin aus erster Hand, das muss sie auch berichten. Sie kann das nicht ausblenden. Einer der Protagonisten sagt das ganz schön in einem Zitat, ich zitiere jetzt aus dem Roman, sie konnte ja nicht mit verbundenen Augen durch die Straßen des Ghettos laufen. Zitat Ende.
Also ich finde es auch wichtig, und wenn nur eine Person praktisch dann dran erinnert wird und das weitergibt, halt so, ist ja jetzt auch schon wieder geholfen.
Ja.
Ja, kommen wir mal zu deiner Charakterentwicklung. Also die im historischen Strang, die sind ja vorgegeben, wenn es die wirklich gab. Da kannst du ja nicht mehr so viel ändern. Aber die Gegenwart, da hast du Lilo und Helene und dann noch die Enkelkinder von denen. Gehst du bei der Charakterentwicklung unterschiedlich vor, ob es diese Leute wirklich gegeben hat oder nicht?
Es ist tatsächlich richtig, was du sagst, dass du natürlich bei historischen Figuren eine Vorgabe hast. Allerdings, ich musste sie ja auch kennenlernen durch ihr Werk und ich muss sie dann einschätzen können. Ich habe zum Beispiel eine Sprache für die Figuren, weil die geben sie mir vor in ihren Werken. Aber ich muss trotzdem ihre Charaktereigenschaften möglichst so beschreiben. Da gibt es so eine Regel, sag nicht, wie einer ist, sondern sage, indem du ihn sprechen lässt, was er für einen Charakter hat. Und da kriegt er dann seine eigene Sprache. Und bei den historischen, ich glaube, ich bin denen recht nahe gekommen. Die Gusta hat eine ziemlich blumige Sprache in ihrem Buch, das sie über das Ghetto geschrieben hat. Und Pankiewicz hat es auch. Und Pankiewicz ist für mich so ein ganz hochkultivierter Mann gewesen. Das kommt in jeder Zeile, dringt es praktisch zu dem Leser durch. Und das habe ich dann versucht, ihn mit viel, viel Anstand praktisch zu zeichnen, wobei ich Anstand auch eine sehr attraktive Eigenschaft finde. Und bei den fiktiven Figuren ist es so eine Mischung. Das ist zum einen, dass ich sie mir erarbeite, indem ich mir vorstelle, wie ist die gestrickt, was hat die für Schwächen, was hat sie für Stärken. Aber auf der anderen Seite ist es so, dass die Handlung die Figuren immer wieder vor Herausforderungen stellt. Und dann weiß ich auf einmal in der Handlung, wie sie sich da bewährt. Und da kriege ich ihre Schwachstellen raus, ihre Stärken raus und kann sie dann entsprechend durch die Handlung führen.
Also hast du dann irgendwann für jeden so eine kleine Biografiekarte, ja?
Das habe ich eigentlich immer, wobei ich von der regelmäßig abweiche.
Das ist auch typisch für Autoren. Ja, also Edith, das ist ja dann die Enkeltochter von, na, sagen wir mal nicht.
Helene.
Ja, möchtest du doch sagen, also von Helene, genau. Also
Paris, weiß man ja dann, ja. Mhm.
Der Pariser Strang.
Ja.
Und die entdeckt ja dann überraschend ihre jüdischen Wurzeln. Wie würdest du denn eigentlich, du persönlich, damit umgehen, wenn du plötzlich aus deiner Familie etwas erfährst, wovon du nie was geahnt hast?
Gut, man muss da unterscheiden. Man muss da unterscheiden. Es gibt natürlich Dinge, die sind, man hat zum Beispiel nicht erfahren, dass die Großtante mit einem jüdischen Mann befreundet war. Na, das ist eine andere Information, als von einer Minute auf die nächste zu erfahren, ich habe ganz andere Wurzeln. Mein Vater hat ganz andere Wurzeln. Mein Vater ist tot, mit dem kann ich nicht mehr drüber reden. Und da denke ich, hätte ich genauso straight. Und dafür habe ich ja gesorgt, dass die Edith von dieser Minute, wo sie das entdeckt, dass sie da festhält und sagt, ich lass nicht mehr los, bevor ich die Wahrheit weiß. Also wie gesagt, ich glaube, da muss man unterscheiden. Und ich habe natürlich in der Handlung mich bemüht, dass möglichst viel Nähe, viel Betroffenheit zu der Thematik bestehen muss. Und die konnte für mich nur bestehen, wenn Edith quasi, und das tut sie indirekt, ihre Wurzeln sucht. Das musste sie praktisch machen. Sie musste ihre Identität finden. Und das ist sowas, was nie erzählt werden muss. Aber ich hoffe, man spürt es beim Lesen, dass praktisch dadurch eine ganz andere Betroffenheit entsteht.
Genau. Und dann forscht sie ja nach und findet dann einen weiteren Strang der Familie, den sie bisher noch gar nicht kannte, ne?
Ja.
Und dein Roman, Die Schwestern von Krakau, ist ja 576 Seiten stark. Und entsprechend hast du ja wahrscheinlich auch dran gearbeitet.
Ja.
Wie viel Einfluss haben eigentlich diese Figuren dann auf deinen Alltag, wenn du da so lange mitarbeitest?
Ja, also das, es ist so, in der Schlussphase wird es immer am intensivsten. In der Produktionsphase, sagen wir mal, wenn es noch, wir sind jetzt auf Seite 300 oder so, da ist es so, dass es einen beschäftigt, dass man dann überlegt, wie reagiert die Figur? Ist es folgerichtig? Ist es richtig, was sie da tut? Muss sie anders reagieren? Wie bekommt sie Ecken und Kanten? Also, welche Hindernisse stelle ich ihr in den Weg, damit sie sich entwickeln kann? Widerstände sind immens wichtig. Übrigens ist das dann auch ein Spannungsgarant. Also insofern beschäftigt mich das. Am Schluss ist es ganz schlimm. Wer mich wahnsinnig beschäftigt hat in diesem Roman, das war Simon. Also Simon, der hat mich unglaublich beschäftigt.
Hey, und dabei ist er nur ganz am Anfang mit dabei. Also nee, eigentlich gar nicht.
Er taucht einmal auf.
Genau.
Er taucht ein einziges Mal auf als Erzähler am Ende.
Und am Anfang halt geht Edith zu ihrem Vater, also Simon ist ja ihr Vater halt, da geht sie ins Zimmer und sieht dann eben etwas, was dieses ganze Familiengeheimnis so ein bisschen ins Rollen bringt.
Ja.
Also wirklich gut gelöst. Ja, dein Roman Die Schwestern von Krakau, das geht ja nicht nur um den jüdischen Widerstand und Familiengeheimnisse, sondern es beinhaltet ja auch das Thema Schweigen innerhalb der Familie. Und weiß nicht, hast du eine Ahnung, warum so viele nach dem Zweiten Weltkrieg geschwiegen haben, was irgendwie vorgefallen ist?
Trauma. Ganz einfache Antwort. Traumatisches Erleben. Es gibt da, habe ich mich übrigens sehr stark damit beschäftigt, die Tatjana, das Pendant zur Edith quasi, die Enkelin von Lilo, die ist ja Psychologin und der Plot hat den Beruf erfordert, weil damit ich da ein bisschen, damit die Figur für mich ganz tief einsteigen konnte. Und es gibt inzwischen Studien darüber, das wissen wir jetzt, dass es ein sogenanntes emotionales Erbe gibt. Kann man bei mir am Ende in der Literaturliste nachlesen. Und dass so Traumata praktisch vererbt werden. Das bedeutet, dass dieses Schweigen sich irgendetwas anstellt, etwas macht, sagt man ja jetzt neudeutsch, mit den nachfolgenden Generationen. Will heißen, diese Traumata arbeiten sowohl verbal, wenn das jemand kommuniziert, vor allem aber nonverbal. Also quasi durch, also in der Kommunikation eben unter dem Sichtfeld.
Ja, und verwässert sich das dann irgendwann nach 4, 5 Generationen oder was denkst du?
Soweit sind wir noch nicht. Wir sind noch nicht so viele Generationen davon weg. Ich weiß es nicht. Ich denke, dass es dann wieder andere Dinge geben wird, die die Schweigen hervorrufen. Ich habe nur die Erfahrung gemacht, dass Schweigen eine wahnsinnige Kraft hat.
Ja, die vergangenen Ereignisse dieser Generation, dieser Kriegsgeneration, haben ganz gewiss uns heute noch beeinflusst. Davon bin ich auch überzeugt. Aber wie wählst du eigentlich denn nach so viel realem Schrecken und Tragik die jeweiligen Familiengeheimnisse dazu aus? Die können ja nicht auch noch mal oben einen drauf geben. Dann würden wir ja ganz betrübt sein, wenn wir deine Romane lesen. Ja, und also das Familiengeheimnis, hast du da irgendwie eine Strategie? Wie weit darf ich jetzt gehen, um da irgendwie was zu kreieren?
Also ich habe ein Gesetz für mich. Generell mit der Thematik, also auch mit der Erinnerungskultur, mit den sogenannten dunklen Zeiten. Ein solcher Roman muss immer am Ende den Hoffnungsstrahl haben. Es muss nicht gut ausgehen in dem Sinne, dass alles Friede, Freude, Eierkuchen ist, aber dass am Schluss sozusagen dieser Funken Hoffnung da ist und dass Versöhnung da ist, dass das Aufbrechen des Schweigens etwas bringt, dass es die Leute nicht in die Abgründe stürzt, sondern dass es was Heilendes hat. Und davon bin ich ganz fest überzeugt.
Ja, genau. Und dann legt man ja auch das Buch zur Seite irgendwo und hat ein gutes Gefühl als Leser. Ne?
Ja, so ist es.
Wenn du mit dem Schreiben beginnst, also du hast ein neues Projekt dir überlegt, halt, du hast die Recherchen schon dazu gemacht. Was fällt dir eigentlich leichter, ein erster Satz oder dann der letzte?
Komisch, also die Schwestern von Krakau ist in jeder Hinsicht, was meine Gewohnheiten angeht, antizyklisch. Normalerweise habe ich den ersten Satz relativ schnell. Ich arbeite an dem ersten Satz wahnsinnig lange rum. Also der steht praktisch in der groben Struktur schon sehr schnell da, wird aber dann verändert, verbessert. Und der letzte Satz, kann ich ja jetzt auch sagen, ist weit gefasster Epilog. Normalerweise schreibe ich Epiloge, die kommen mir dann, die Idee für den Epilog kommt mir nach 100 Seiten spätestens und dann schreibe ich ihn. Und diesmal habe ich ihn ganz am Schluss geschrieben. Ich wusste bis zum letzten Kapitel nicht, was ich als Epilog mache, bis es mir dann auf einen Schlag glasklar war, wie der Epilog aussieht, der im Übrigen historisch ist.
Ja, okay, ist auch spannend. Hattest du außer dem Thaddäus noch weitere Lieblingsfiguren? Oder wie wählst du überhaupt Lieblingsfiguren? Oder sind die alle gleich?
Nee, das gibt schon absolute Lieblingsfiguren. Ich habe eine große Schwäche für Lilo, weil ich sie wirklich mit vielen Ecken und Kanten gesehen habe. Ich denke, sie kommt auch so rüber. Simon ist so eine Figur, die mir sehr, sehr ans Herz gewachsen ist. Und ich habe eine absolute Lieblingsfigur. Und das ist das Haus- und Kindermädchen von Lilo, die Sophia. Die ist mir so zugeflogen. Das war mir total, für die habe ich nie eine Biografie geschrieben oder so. Normalerweise schreibe ich so eine Kurzbiografie, damit ich in etwa weiß, wie die tickt. Die sah ich vor mir, ich wusste genau, wie die redet. Ich wusste alles über Sophia.
Aber sie hat kein lebendes Vorbild, was dir bewusst war.
Nee, wäre mir jetzt nicht bewusst. Nee. Vielleicht so ein bisschen, glaube ich, hat die hat, glaube ich, so ein paar Eigenschaften von meiner Großmutter. Ja, wenn ich das jetzt so überlege.
Und würdest du jetzt so eine Zeitreisemöglichkeit bekommen? Würde dir das jemand anbieten? Würdest du die eigentlich in Anspruch nehmen, um jetzt zum Beispiel im Widerstand zu helfen? Oder würdest du weiter vorne ansetzen, um das gar nicht entstehen zu lassen?
Also da bin ich ja überhaupt nicht. Ich finde, es wäre jetzt vermessen zu sagen, ich wäre eine Widerstandskämpferin. Ich glaube, dass ich ziemlich feige wäre. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hoffe, dass ich mich korrekt verhalten würde. Ich hoffe es. Aber ich glaube, es sind die Aufgaben, die dann an einen gestellt werden. Ob man dann wirklich Widerstand zeigt, das ganz aktiv macht oder eher im Verborgenen. Ich kann es wirklich nur hoffen. Also was ich bestimmt sagen kann, ich wäre nicht auf der Seite der Schreier, also auf der falschen Seite, sage ich mal. Da wäre ich, würde ich nicht stehen. Aber ich weiß es nicht, ob ich den Mut hätte, den diese Menschen gehabt haben, also wie dieser Pankiewicz und Gusta Dränger und die ganzen Akiba-Mitglieder. Das ist wirklich wahnsinnig, was die für einen Mut bewiesen haben.
Ja, und dann können wir es ja auch nur von heute, 80 Jahre später, halt beurteilen.
Ja.
Da mag die Entscheidung anders ausfallen, genau.
Ja.
In deinen früheren Romanen spielte ja auch immer wieder die Resistance eine Rolle. Hattest du jetzt den Vergleich zur polnischen und französischen? Haben die sich irgendwie unterschieden?
Naja, das sind natürlich zwei völlig verschiedene historische Settings, ne? Das darf man nicht vergessen. In Frankreich hat sich ja die Résistance lange, lange herausgebildet, aus unterschiedlichen Gruppierungen, die letztendlich von der Exilregierung in London gesteuert worden ist, von de Gaulle, mit einigen berühmten Köpfen an der Spitze, die da zentral in Lyon saßen und sehr, sehr viel getan haben. In Frankreich gab es eine eigene Résistance der Eisenbahner. Das muss man sich mal vorstellen. Also es ist wirklich irre, was es da alles, was da an Widerstand alles geweckt wurde. Deswegen behauptet ja auch jeder zweite oder jeder erste Franzose nach dem Krieg oder behauptete, er war im Widerstand. In Polen ist es natürlich eine völlig andere Geschichte. Zum Teil war das deutsches Gebiet, zum Teil war es also Annexion, zum Teil war es so wie jetzt in meinem Fall das Generalgouvernement, wo die eigentlich gar keine Chance hatten. Und eigentlich kann nur sagen, was sich da grundlegend unterschieden hat, war der Widerstand, der Ghetto, der jüdische Widerstand des Ghettos in Krakau und in Warschau. In Warschau hatten die ja ein viel, viel, viel größeres Ghetto und konnten da viel mehr machen, sage ich mal, als diese relativ kleine Gruppe im Krakauer Ghetto. Also insofern kann man das mit der französischen nur ganz schwer vergleichen.
Du hast vorhin ja gesagt, halt, du besuchst dann auch immer wieder die Schauplätze. Und ist dir irgendeiner von deinen ganzen Büchern so im Gedächtnis geblieben, den du jetzt sagen würdest, das war der Beste?
Naja, ich kann nur sagen, was ich sehr, sehr eindrucksvoll fand. Ich fand Krakau wahnsinnig eindrücklich. Also es war wirklich das jüdische Viertel, Kasimirsch etc. Das ist, weil dort natürlich alles so ist, als sei die Zeit stehen geblieben. Ich fand an Rechercheorten einen Ort, den ich noch gar nicht untergebracht habe. Ich war glücklicherweise rechtzeitig noch in Israel. Yad Vashem fand ich wahnsinnig eindrucksvoll. Auch Jerusalem fand ich bewegend. Und natürlich in Paris immer, immer wieder das Marais, also das jüdische Viertel sozusagen. Und dann bestimmt noch auch die Resistance-Hochburg Lyon.
Was empfindest du denn eigentlich an deinem Beruf als Schriftstellerin halt so als das Highlight? Was machst du da am liebsten?
Schreiben. Wirklich, schreiben ist mir immer das Liebste. Also also alles andere ist eher so Pflicht, eine Mischung aus Pflicht und Kür. Also ich mache auch wahnsinnig gern Lesungen, aber es ist anstrengend. Lesungen sind anstrengend, weil ich meistens dann wirklich mehrere nacheinander mache direkt und dann viel unterwegs bin. Am liebsten sitze ich am Schreibtisch und stricke meine Geschichten und schreibe und arbeite.
Okay. Und jetzt so nach 10 Romanen, hast du denn mal den Wunsch, was ganz anderes zu machen, zum Beispiel einen richtig fetzigen Thriller zu schreiben, oder bleibst du bei deinem Genre?
Also ich bleibe ganz sicher bei meinem Genre. Ich denke, dass ich so Psycho-Thriller sogar könnte, aber das reizt mich nicht. Ich habe ja meine Wohlfühlzone mal verlassen mit 2 Romanbiografien, die ich für Aufbau geschrieben habe. Habe ich wahnsinnig gern gemacht. Da habe ich ja einen Roman über Ingeborg Bachmann und Max Frisch geschrieben. Der andere ist über Dora Maar, die Geliebte und Muse von Picasso. Und bei Bachmann und Frisch muss ich sagen, das werde ich bestimmt irgendwann noch mal machen. Einen Gegenwartsroman über ein Liebespaar, dann fiktiv, wo praktisch die sich wieder begegnen und die quasi um ihre Beziehung kämpfen. Das fand ich sehr, sehr spannend und auch psychologisch hoch interessant. Aber das war natürlich jetzt auf einer sehr literarischen Schiene, was mir sehr gut gefallen hat, muss ich sagen. Aber eigentlich für die nächsten 3 Projekte bleibe ich ganz sicher noch beim Thema Erinnerungskultur und spannendem Familiengeheimnis.
Wie lange dauert das eigentlich, wenn du jetzt ein Buch, jetzt die Schwestern von Krakau, hast du ja vor einiger Zeit schon beendet. Jetzt kommen die ganzen Lesungen und das Vermarkten. Wie lange dauert es, bis du dich auf ein neues Thema einlassen kannst?
Gut, mit dem neuen Thema ist es ja immer so, dass du im Hintergrund bereits während der Arbeit an dem aktuellen Roman anfängst. Oh, da könnte doch was. Also oft fliegt dich das dann an und dann musst du das einfach festhalten. Aber dich richtig drauf einlassen bedeutet ja, sich hinzusetzen und anzufangen zu schreiben. Und das ist immer schwierig, für mich zumindest, solange ich dann auf Lesereisen unterwegs bin. Also ich bin jemand, ich arbeite am besten, das habe ich ja vorher auch versucht zu erklären, am besten zu Hause in meinen vier Wänden an meinem Schreibtisch mit meiner gewohnten Umgebung. Und insofern muss man sich da aber Freiräume suchen. Und ich mache es dann immer so, dass ich zumindest auf die Lesereisen dann Recherchematerial mitnehme und da das eine oder andere lese oder festhalte.
Okay, und dann hattest du es ja eben schon angedeutet. Also nach dem Buch ist ja eigentlich vor einem Buch. Was bekommen wir denn als nächstes von dir zu lesen?
Als nächstes gibt es eine Geschichte, die mich zurückführt nach Frankreich und den Leser nach Frankreich führt. Und zwar nach Paris und diesmal neu nach Marseille. Es geht früher los, also es ist nicht, es gibt zwei Zeitschienen. Aber, also es gibt wieder eine Gegenwartszeitschiene und eine Vergangenheitsschiene. Und es geht um eine jüdische Familie, die nach Paris auswandert und von dort aber erkennt, dass sie weiterziehen muss, bevor die Deutschen Paris besetzen.
Also vor 1940 dann, ne?
Ja, genau.
Sehr schön, hört sich spannend an, ich freue mich schon. Ja, wir könnten jetzt wahrscheinlich noch stundenlang weiter plaudern, aber unsere Zeit ist jetzt um. Vielen, vielen Dank, dass du dir heute für die Sendung Hörbahn on Stage die Zeit genommen hast.
Sehr gerne. Ich freue mich, dass ich da sein konnte.
Liebe Zuhörer, das war eine Sendung im Format Hörbahn on Stage. Hören heißt dabei sein. Zu Gast war Bettina Storks mit ihrem Roman Die Schwestern von Krakau. Mein Name ist Heike Stepprath. Wenn Ihnen Lesung und ausführliche Diskussionen gefallen haben, finden Sie 260 weitere Folgen auf der Webseite https://literaturradiohörbahn.com.
Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören. Anchor, Spotify, Apple Podcasts, iTunes, Google Podcasts, Radio.de und viele andere mehr.